Servus, liebe Hörerinnen und Hörer heute aus dem Tal. Ich freue mich, eine weitere Folge unseres Podcasts Bergtratsch aufnehmen zu dürfen und bin hier zu Gast beim Alpenverein Vorarlberg in der Geschäftsstelle in Bludenz. Mir gegenüber sitzt der Rainer Schlattinger, seines Zeichens Geschäftsführer des Alpenverein Vorarlberg. Servus, Rainer.
Hallo.
Bevor wir aber mit unserem Gespräch beginnen, will ich euch kurz mit auf die Reise nehmen, was seit meinem Abstieg von der Heinrich-Hürther-Hütte geschehen ist. Das Gespräch aus der Folge mit dem Hüttenwirt Simon ist euch mit Sicherheit noch in guter Erinnerung und danach ging es für mich nach 11 Tagen zurück nach Hause. Es war schon komisch, dann wieder Autos zu sehen oder zu hören oder zu riechen, denn wenn man 11 Tage fast ausnahmslos sich zwischen 1700 und 2800 Meter bewegt, vergisst man den Alltag hier herunten ganz schnell. Die Montafoner Hüttenrunde, die ich gemacht habe, plus meine Besuche bei 2 weiteren Hütten im Verweilgebiet, liegt nun eine gute Woche zurück und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Jedes einzelne Gespräch mit den Hüttenwirten war klasse, aber auch die Begegnungen dazwischen, unentbehrlich. Sei es mit 3 unerfahrenen Wanderinnen oberhalb vom Lühnersee, 2 jungen Studenten auf der Saarbrücker Hütte, einen gemeinsamen Tag mit Dieter Kerbel in den Bergen, ihr erinnert euch noch an ihn aus der Folge 1, es war einfach klasse. Bei einer Hüttentour kommt man mit so vielen Menschen ins Gespräch, sei es unterwegs, auf der Tour oder auch insbesondere am Abend auf der Hütte, da wird es einem nicht langweilig. Rainer, wann warst du denn eigentlich zuletzt mal auf einer Hütte? Privat?
Privat, ja. Ich war letztes Wochenende auf der Totalbhütte. Es gab da die Eröffnungsfeierlichkeiten von der Totalbhütte. Die musste ja pandemiebedingt verschoben werden letztes Jahr und gesagt, wir konnten die letztes Wochenende durchführen, war ein ganz tolles Fest.
Aber war ja dann doch eher einen geschäftlichen Charakter mit, weil die Totalbhütte zu euch gehört. Ist es denn so, dass wenn du frei hast am Wochenende oder auch Urlaub hast, zieht es dich da auch in die Berge zu den Hütten? Oder da man ja tagtäglich damit zu tun hat, sagt man sich da auch mal eher mal ein bisschen Strand und mal was anderes sehen?
Ist paradox, aber ich bin sehr natur- und bergaffiner Mensch und auch in meiner Freizeit freue ich den Freizeitsport. Wie gesagt, also da verschmilzt Berufung und Beruf. Aber es gibt auch Urlaube, die verbringe ich im Flachland oder am Meer. Das, wie gesagt, das ist auch wunderbar und wunderschön.
Und hast du Erinnerungen, wann deine letzte Hüttentour war, wann du mal so von Hütte zu Hütte gegangen bist?
Ja, das war eigentlich schon länger her, jetzt 2 Jahre, auch wieder pandemiebedingt. Und die größere Hüttentour war der Stubaier Höhenweg. Das war im Jahr 2018, war auch ein tolles Erlebnis. Da war ich mit Leuten unterwegs.
Ich glaube, ich habe den 2019 eine Hälfte davon zumindest mal gemacht, den Stubaier Höhenweg mit der Innsbrucker Hütte, Dresdner Hütte.
Genau. Ja. Und ich verbinde es immer gern, weil man spricht ja dann auch mit Kollegen und wie gesagt auch mit Hüttenwirte. Und man schaut natürlich auch sich andere Hütten an oder wie machen die das. Oder und teilweise haben immer dann auch die Chance, dass ich hinter die Kulissen schauen darf. Wie gesagt, speziell Hüttentechnik oder jemand hat eine neue Software und das ist ganz spannend, wenn man so sich austauschen kann und Neuland entdecken kann.
Der Alpenverein Vorarlberg, wo du jetzt auch Geschäftsführer bist, nimm uns da mal ein bisschen mit kurz auf die Reise und erzähl mal was über euch hier in Bludenz, was eure Aufgabe ist, wie groß ihr seid, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr habt, also hauptamtlich und wie sich das mit diesen Bezirken ausgeht, wie jetzt zum Beispiel der Alpenverein Montafon.
Mhm. Gut, der Alpenverein Vorarlberg, wie gesagt, wir sind eigentlich ein Landesverband, oder? Und gleichzeitig auch eine Sektion, also da haben wir ein bisschen Sonderstatus für ganz Österreich, genau. Also genau genommen haben wir als Landesverband ja keine Mitglieder. Die Mitglieder haben die Sektionen und bei uns in Vorarlberg sind die Sektionen, wie bei anderen Bundesländern, sind sozusagen Bezirke. Die Bezirke, das kann man sich vorstellen, ist nicht geografisch Bezirk, da gibt es zum Beispiel Alpenverein Dornbirn, Alpenverein Bludenz, das sind historische gewachsene Bezirke. Und wir als Landesverband betreuen auch, wie gesagt, da gibt es mit ganzen Alpenvereinsbezirke momentan fast 30.000 Mitglieder, die werden zum größten Teil auch auf uns betreut, also Querfeleien, ob das versicherungstechnisch ist oder betreuungstechnisch, das ist mal ein Schwerpunkt. Wie gesagt, in der Landesgeschäftsstelle, wie man da sagt, arbeiten 4 hauptberufliche Mitarbeiter, davon 2 Vollzeit, die anderen Teilzeit. Und wie gesagt, da ist ein breites Portfolio, wo man bearbeitet.
Oder? Das heißt, vom Bludenz aus, also von der Geschäftsstelle aus, kümmert ihr euch eigentlich um alle Themen, die es innerhalb des Alpenvereins gibt und die auch vorkommen, sowohl jetzt über diese Betreuung, wie du gerade erwähnt hast, wie aber auch dann nachher, ihr seid ja letztendlich auch der Verpächter von den Hütten. Es sind, glaube ich, 8 Hütten oder wie viel gehören zum Alpenverein?
Es gehören 8 Hütten, davon ist eine Bezirkshütte, ja genau, richtig, ja. Ja. Na genau, also wie gesagt, wir sind da auch für sozusagen alpine Infrastruktur dort zuständig. Wie gesagt, das heißt, angefangen von der Bautätigkeit oder finanztechnisch, betriebstechnisch, auch Pächter sozusagen rekrutieren und anwärmen und die auch betreuen. Auch wir haben im Verbund mit den Bezirken 400 Kilometer Wegenetz zu betreuen. Das wird Gott sei Dank noch größtenteils ehrenamtlich betreut. Aber wie gesagt, das Ehrenamt, da gibt es Probleme. Wie gesagt, das bröckelt ein bisschen. Da haben wir seit 2013 auch eine hauptamtliche Wegewarte, so eine Wegebautruppe. Okay. Und die bewerkstelligen die größeren Projekte, wo das Ehrenamt praktisch gar nicht mehr fähig wäre. Das ist auch ein großer Part, was wir da leisten. Aber auch auf der anderen Seite, wir sind nicht nur Dienstleister. Da geht es auch natürlich auch um alpenfreien und bergsportliche Aktivitäten, wo man gesagt da einiges macht, sei es jetzt von der Ausbildung bis ganzen Veranstaltungsprogramm. Und auf der anderen Seite, das ist auch gesagt, sind wir auch ganz ein großer, ein traditioneller Natur- und Umweltschutzorganisation, wie gesagt, wo wir da auch, wie gesagt, Naturschutzarbeit leisten und auch da diese Gremien, was auch sich mit Natur- und Umweltschutz beschäftigen, auch da unterstützen.
Letztlich ja auch das Sprachrohr der Natur, die sich ja selber nicht wehren kann. Und das ist schon mit einer Aufgabe vom Alpenverein. Auch wenn du sagst Bergsport, es gibt ja mittlerweile auch den Spitzensport. Es gab erstmalig bei den Olympischen Spielen, gab es Klettern als Disziplin. Auch das ist natürlich dann ein Thema, was in den Alpenvereinen oder auch insgesamt im österreichischen Alpenverein auch mit verankert ist. Die Hütten, um das geht es heute auch. Ich war jetzt unterwegs 11 Tage, davon auch auf 3 Hütten, die zu euch gehören. Das war die Tilisuner Hütte, Todalphütte und die Heinrich-Hurter Hütte. Ja, wie wichtig ist denn, sind denn die Hütten für diese alpine Infrastruktur?
Na, sehr wichtig, oder? Weil, gerade wenn man sich anschaut, wie gesagt, da sind wir definitiv alpiner Dienstleister, da geht nicht nur Hütten, sondern auch die Wege. Das heißt, speziell im Westösterreich, aber auch in anderen Teilen von Österreich, ist ja der Wandertourismus eine tragende Säule überhaupt vom Tourismus. Oder? Also und da kommt wieder der Alpenverein zum Zug. Auf der anderen Seite haben wir das historische Erbe. Wie gesagt, es gibt die Hütten, die sind ja teilweise im letzten Jahrhundert erbaut worden oder vorletzten Jahrhundert, muss man sagen. Also die sind teilweise 120 bis mehr Jahre. Da haben wir auch das Erbe, diese Hütte zu erhalten. Mhm. Wird natürlich auch immer schwieriger, diese zu erhalten.
Kommen wir nachher noch kurz dazu, ja.
Aber auf der anderen Seite natürlich für den Gast, zum Beispiel in Vorarlberg, da kommen natürlich die meisten Gäste, dass sie da Freizeitsport machen können. Und da ist natürlich die Hütte eine wichtige Infrastruktur, dass man überhaupt den Bergsport frönen kann.
Welche Aufgabe und Verantwortung habt ihr jetzt gegenüber den Hütten beziehungsweise auch in der Zusammenarbeit mit den Hüttenwirten? Weil der Hüttenwirt selber pachtet ja die Hütte und ihr seid der Besitzer.
Genau, so ist es. Also wir sind sozusagen die Verpächterin und verpachten das Objekt, also die Alpenvereinshütte, an einen Pächter. Oder wie gesagt, da gibt es dann auch überlagert einen Pachtvertrag. Also wie gesagt, da gibt es ich sage mal, wenn man so in der Bergsprache ausdrücken will, eine Seilpartnerschaft in Augenhöhe. Wie gesagt, man sieht es ja auch, wenn man sich das vorstellen kann, in der Saison fast täglich irgendwo am Telefon und tauscht sich aus. Aber gesagt, wir verpachten diese Hütte und an Interessenten, Hüttenwirt, Hüttenwirtin, und die betreuen das im Zuge von gewissen Richtlinien.
Genau, das heißt auch, der Alpenverein ist natürlich dann wie ein Besitzer einer Wohnung für das Ganze eigentlich mitverantwortlich, dass das auf dem Laufenden ist, dass die neuesten Techniken da sind, sodass er es verpachtet, beziehungsweise bei der Wohnung wäre es ja das Vermieten. Auf einer meiner Gesprächen in den Hütten kam hier eine Frage auf, die ich selber nicht beantworten konnte und auch gespannt bin, woher das kommt. Ich darf da auch Hanna und Stefan sowie Jana und Paul ganz lieb grüßen, hoffe, dass sie den Podcast auch hören. Auf der Saarbrücker Hütte saßen wir den ganzen Abend zusammen, war ganz nett und da kam die Frage hoch, warum sind oder gibt es in Österreich so viele Hütten, die dem Deutschen Alpenverein gehören?
Ja, es hat auch wieder logischerweise einen historischen Hintergrund. Der Österreichische Alpenverein wurde 1862 in Wien gegründet, oder? Und dann gab es Initiativen, praktisch, dass der Deutsche Alpenverein mit ein paar Ablegern in Österreich, das war ja einer der damaligen Monarchie, sich selber gegründet hat, also der Deutschen Alpenverein, das ist dann 1869 entstanden. Mhm. Und dann war das so historisch, dass bis 1869, bis 1873 der Deutsche und der Österreichische Alpenverein fusioniert hat. Also sie sind zusammengeschmolzen, mhm. oder? Also man muss sich halt an der Tatsache auch das geografisch vorstellen, es war eine Monarchie. Und dann an der Tatsache, wenn man sich das vorstellen kann, praktisch von der Nordsee bis südlichen Alpen sind da Alpenvereinshütten entstanden. Und oft, ob das jetzt dann Stuttgarter Hütte und andere Mannheimer Hütte sind, da sind ja weit, glaube ich, 1914 sind weit über 300 Hütten dann im Alpenverein sukzessiv entstanden, oder? Das war also der Grund.
Entstanden heißt auch, die durften natürlich dort irgendwo, haben die ein Gelände gekauft und durften eine Hütte errichten.
Nein, oder wie meinst du das? Ja, man muss sich vorstellen, früher war das so eigentlich der Ursprung vom Alpenverein war eigentlich Forschung, oder? Sei es in Kartografie, Geologie und so, okay. Und so weiter, oder? Und dass man, wenn man so möchte, hat man halt die Alpen urbar gemacht, begehbar gemacht und dann hat man halt Hütten und Wege gebaut, ursprünglich, oder? Und bei uns an der Tatsache mal war ja nicht der Bergsport wie vielleicht in England, wo es die ganzen frühen alpinen Clubs gegeben hat, sondern eher, da war ja Talschaften eher sehr größtenteils bäuerlich besetzt. Da war eigentlich nicht so wie heute der Bergsport in, oder? Man ist eher in die Berge gegangen zum Jagen, zum Schmuggeln und so weiter. Und wie gesagt, der Hauptgrund war auch natürlich, dass es Geld gefehlt hat, oder? Und da waren natürlich Leute, Industrielle, aber auch aus dem städtischen Bereich, auch damals in Deutschland, oder? Ich sage, okay, wohl, Sie möchten da ein Arbeitsgebiet auch mit Hüttenwege, wie gesagt, auch in Österreich oder teilweise aber auch in Südtirol und so weiter. Das ist Ihr Arbeitsgebiet dann. Und so sind sukzessive diese deutschen Alpenvereinshütten entstanden. Wie gesagt, das war ja von 1873 dann bis nach dem Weltkrieg Deutsch-Österreich-Alpenverein zusammen. Und dann nach dem Weltkrieg hat es natürlich den Adlass gegeben, oder? Dann war die Trennung, das hat man auch vorgeschrieben. Auch dann rechtlich ist das wieder der Deutsche Alpenverein und der Österreichische Alpenverein sozusagen wieder eigene Wege gegangen. Aber hat natürlich immer bis heute starke Verbindung, starken Zusammenhang. Und auch viele Kooperationen,
ist ganz klar. Das heißt, die Hütten sind dann aus dieser Zeit einfach auch geblieben, wie jetzt eine Bremer Hütte im Stubai, wir hatten es gerade vom Stubaier Höhenweg, wo die Bremer Hütte ist, und sowas ist dann einfach aus dieser Geschichte heraus auch geblieben und gehört dann heute zu einer Sektion wie jetzt Bremen.
Ganz genau, an der Tatsache, weil nach dem Krieg war für alle alpinen Vereine sehr schwierig. Die haben ja teilweise nicht heute auf morgen anfangen können, die haben müssen teilweise ihre Statuten ändern. Also rechtstechnisch auch absolut schwierig gewesen. Man hat ja die Grenzziehung gemacht, viele Sektionen hat man auch die Hütten enteignet, speziell auch teilweise im Bereich Südtirol und so weiter. Und dann kann man sagen, in die 50er Jahre ist es dann wieder klar getrennt worden und hat es viele Kooperationen gegeben, oder? Und sind auch natürlich auch einige Hütten nicht mehr betrieben worden, oder? Also, wie gesagt, aber so ist es historisch entstanden.
jetzt die zwei Letztgenannten, die ich auf der Saarbrücker Hütte kennenlernen durfte, Jana und Paul, zwei junge Studenten, die für das Land Vorarlberg, für die Abteilung Raumplanung unterwegs waren, kannte ich so auch nicht. Und sie waren jetzt oder sind insgesamt 4 Wochen im Auftrag für die Ortschaften Gaschurn und Partenen unterwegs und haben die rot-weiß markierten Wanderwege in dieser Region geprüft. Wer ist denn eigentlich für diese Wegkennzeichnung verantwortlich?
Gut, Weg, es gibt ja viele Wege, nur in Vorarlberg gibt es eine Wegestrecke über 6000 Kilometer. Das sind natürlich auch...
Rein Wanderwege?
Na gut, Wanderwege, das ist klassifiziert, das sind natürlich Wanderwege, Forstwege sind auch gleichzeitig Wanderwege, also sind auch Forstwege und begehbare Güterwege drin enthalten, oder? Und die rein jetzt, die was für einen Bergsteiger eher... so schön zum Wandern sind, auch diese alpine Steige, das sind vielleicht in ganz Vorarlberg, speziell die rot-weißen Wege, zu 1400 Kilometer im Schnitt. Und da gibt es halt verschiedene Wegerhalter. Die meisten Wegerhalter sind die Kommunen, also die Gemeinden. Aber auch gibt alpine Vereine, zum Beispiel der Deutsche Alpenverein, der Österreichische Alpenverein, die betreuen auch Wege. Zum Beispiel der Österreichische Alpenverein, also der Alpenverein Vorarlberg, betreibt, wie gesagt, in ganz Vorarlberg mit den Bezirken, also das meiste ist ja, wie schon erwähnt, ehrenamtlich da gestaltet, fast 400 Kilometer Wegenetz, oder? Und der Deutsche Alpenverein mit den unterschiedlichsten Sektionen betreibt noch im Schnitt so 220 Kilometer Wegenetz, oder? Das betreiben die alpinen Vereine. Und da ist die Sache so, es heißt ja alpine Vereine, dass nicht nur im hochalpinen Gegenden diese Wege instand gehalten werden von den alpinen Vereinen, sondern auch durchaus im Rheintal oder in Talnähe. Also es ist auch so historisch entstanden. Aber wie gesagt, das meiste, ein Gros an der ganzen Wegehaltung bleibt den Gemeinden über.
Oder? Okay. Das heißt, also, wenn ich, um das richtig zu verstehen, für mich, man hat jetzt zum Beispiel, wenn man von der Saarbrücker Hütte einen Übergang geht, kommt man zur Tübinger Hütte, das heißt, da gibt es irgendwann eine Grenze. Bis dahin wäre dann eine Sektion Saarbrücken verantwortlich, danach kommt was, vielleicht die Sektion Tübingen, vielleicht ist dazwischen Niemandsland, wo dann die Gemeinschaft oder die Gemeinde Gaschurn-Partenen verantwortlich wäre. Verstehe ich das so richtig?
Oder? So kann man es durchaus sagen, oder? Die meistens ist es so, wo diese früher erwähnten Sektionen oder auch vielfach vom Deutschen Alpenverein die Hütten haben, rundum ist natürlich auch logischerweise das Arbeitsgebiet und Betreuungsgebiet von den Wegerhaltern, oder? Aber es gibt auch durchaus leider immer mehr Gebiete, sind eher weiße Flecken, da fühlt sich keiner mehr zuständig und da schauen wir auch mit dem Land zusammen, also mit der Abteilung Raumplanung. Wie gesagt, wie kann man die weiße Lücken irgendwie auch füllen? Wie gesagt, da geht es auch um die Verkehrssicherheitspflicht, oder? Also der Wegehalter hat auch eine Pflicht, die Wege in Stand zu halten. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es auch historisch entstanden. Man muss sich nicht vorstellen, praktisch da ist die Gemeindegrenze und dann fängt die andere Sektion an. Es ist einfach so historisch entstanden und es gibt ja seit 25 Jahren, da ist ja Vorarlberger Vorreiter gewesen, dieses Landeswegekonzept, da sind eigentlich diese Wege enthalten. Da hat das Land auch am Anfang mit den ganzen Playern, wie gesagt, das entwickelt, auch die Beschilderung übernommen, oder das kann jedermann, wie gesagt, auch digital im sogenannten Vorarlberg-Atlas, Vogelsystem nachschauen. Wie gesagt, also die Grundarbeit hat das Land Vorarlberg geliefert an der Dazumal. Wie gesagt, die ganze Digitalisierung, die ganze Beschilderung. Aber wie gesagt, die hochalpinen Wege sind natürlich absolut arbeitsintensiv. Weil man kann sich vorstellen, dass man ja teilweise 1-2 Stunden überhaupt draufläuft, dass sie überhaupt einmal anfangen zu arbeiten. Oder? Und das ist oft so, dass das, wie gesagt, die alpinen Vereine übernehmen.
Aber es gibt ja auch, du hast das vorhin kurz erwähnt, ja einen professionellen Wegetrupp, den braucht es einfach auch, wenn so eine Notsituation kam, wie es jetzt kurz vor der Eröffnung bei der Todalphütte war im Juni, dass von einer Spitze ein paar relativ große Gesteine abgegangen sind, einen Weg versperrt haben oder den Hauptweg versperrt haben, die Stromversorgung unterbrochen haben. Da kann man natürlich jetzt nicht auf den Ehrenamtlichen warten, bis der kommt und Zeit hat, sondern das muss ja relativ zügig dann auch gemacht werden. Also man braucht schon beides auch, oder? Sowohl das Ehrenamt, ohne dass es gar nicht geht. Also bestes Beispiel für mich oben unter anderem, also ich will da niemanden zu kurz kommen lassen in des Lobes, aber Tilisuna-Hütte mit dem Luki Meier, der dort verantwortlich ist, aber es braucht halt, wie jetzt auch dann an so einer Geschichte, dann den Hauptberuflichen, oder?
Na, also die Grundsäule überhaupt ist Ehrenamt. Okay. Ohne Ehrenamt wird es keinen Verein geben, oder? Aber diese Wegebautruppe wurde an der Daz mal, wie gesagt, 2013 entwickelt, dass man das Ehrenamt unterstützt, weil, wie gesagt, man kann niemandem zumuten, wie man gesagt, teilweise Weg ein paar hundert Meter wegbricht und man ist da teilweise wochenweise dran, welcher Ehrenamtliche oder ehrenamtliche Gruppe macht das, oder? Mhm. Das war vielleicht früher mal so der Fall, vor Jahrzehnten, dass man die Ehrenamt ein, zwei Wochen Urlaub sozusagen wegstehlen, dass man das machen kann, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Dann geht es auch da brauchen wir ja teilweise spezielles Material oder oft einmal für den Brückenbau, für Stegebau oder für die Seilversicherung und also es ist ziemlich auch komplex geworden. Und schlussendlich muss ja auch der Wegerhalter für das haften, oder? Mhm. Und da hat sich diese viel größere Projekte, du hast jetzt zum Beispiel das Bösen Tritt angesprochen, mhm. da war ja im Bereich Seekopf sind ja fast über 30.000 Kubikmeter Fels weggebrochen, hat den sogenannten Bösen Trittsteig größten streckenweise verlegt und da war nur unsere Wegebautruppe ein Monat dran, also muss man mal die Dimension vorstellen, aber dann hat natürlich das ganze Kosten verursacht von weit über 30.000 Euro. Und da wird wieder diese Wegebautruppe schlagend, oder? Und da sind wir auch im Verhandlung mit dem Land, weil wir hinken da auch hinten nach. Im Prinzip ist es toll, dass wir das haben, aber im Prinzip müssen wir das ausbauen und erhöhen, weil viele Gemeinden haben natürlich mit dieser Wegehaltung Probleme.
Ja, man muss sich vorstellen, wenn die einen Monat dran sind, wenn man das mit einem Ehrenamt machen würde, der Sommer über wäre dieser Weg wahrscheinlich gesperrt. Den könnte keiner gehen, weil man kriegt es zeitlich ja so nicht hin.
Na, so ist es, oder? Und darum ist immer eine gute Synergie miteinander, wie gesagt. Und wir haben ja da auch die ganzen Utensilien, das ganze Equipment und auch das Know-how, oder? Weil da geht schon... Wegehaltung ist sehr, sehr breit gefächert oder? Und man merkt halt immer auch da Stichwort Klimawandel, dass es ein Mehraufwand bedeutet, die Wege zu halten, speziell teilweise auch im hochalpinen Gelände. Wie gesagt, Permafrost, Erosionsschäden bedingt auch durch diese Starkniederschläge. Es kommt ja vor, man hat einen Weg revitalisiert und nach einem Starkniederschlag ist der Weg wieder verlegt. Also da ist teilweise Fass ohne Boden und dann sind wir froh, wie gesagt, dass man mit dieser schlagkräftigen Wegebautruppe da schnell agieren können.
Hatte ich übrigens auch dann getroffen im Relstal Hochzoos, einen unserer ehrenamtlichen Wegewarte, der dann nach der Regenphase auch mal geschaut hat, wie sind denn die Wege überhaupt und wie sind sie begehbar und wo muss er was machen. Also man trifft sie dann auch immer wieder. Jetzt hatten wir es gerade von der Todalphütte. Und ich hatte mit Alex Beck dort auch mein Podcast-Gespräch gehabt, 2019. Und so wie es ihn als Pächter getroffen hat, als ganze Familie, also mit seinen Eltern und ihn und seiner Frau und seiner Schwester, so hat es euch natürlich genauso getroffen gehabt, als im Januar die Information kam, dass die Todalphütte durch ein Lawinenunglück wohl beschädigt ist, an einer Stelle, wo man es gar nicht erwartet hätte. Wie beschreibt das mal für dich? Ihr seid Besitzerin dieser Hütte als Alpenverein und auf einmal ist es ja auch eine sehr, sehr wichtige, eine wahnsinnig tolle Hütte und auf einmal kommt so eine Nachricht, dass da was passiert sein muss.
Also für uns war es absolut Schockerlebnis. Kann man nur gut erinnern, wie du hast es angesprochen, also letztes Wochenende war ja diese interne Eröffnung, wie gesagt, es war ein freudiges Ereignis, wie gesagt, dieses Jahrhundertereignis, dieses Lawinenunglück hat uns ja jetzt fast 2 Jahre begleitet, oder? Mhm. Und kann man nur gut diese Bilder herholen, wie gesagt, 2019 Februar, wie gesagt, wo der Pächter kontaktiert hat, auch diese Fotos geschickt hat, dass ein Schweizer Skitourengeher hat das entdeckt. Ja, also da waren wir zu Tränen nahe, weil es war ein Wahnsinn, was da passiert ist, oder? Und ja, in der Rückblende schaut vieles auch wieder einfacher aus, oder? Gott sei Dank haben wir dann rasch die Entscheidung getroffen, doch, wir wollen diesen Standort halten. Das war nicht einfach, weil kann man vorstellen, das kostet natürlich alles Geld. Also da waren ursprünglich auch Pläne, ja, wie schaut es überhaupt mit dem Standort aus? Ist der lawinensicher, oder? Wie gesagt, ist das auch überhaupt finanziell möglich, anderer Saal? Soll man die Hütte vielleicht eventuell besser einen anderen Standort aufstellen und so weiter? Also da muss man sich mal zuerst mal diese Überlegungen klar machen, oder? Und dann durch Fachleute, Fachexpertisen hat man gesagt, doch, wir wollen den Weg beschreiten, wir wollen diesen wichtigen alpinen Stützpunkt, das ist absolut ein wichtiger alpinen Stützpunkt, halten. Weil man muss sich mal vorstellen, wenn so nur da im Rätikon eine Hütte fehlt, tut sich die andere Hütte schon wieder schwieriger, mhm. Und auch der Berggänger. Und gerade, wie gesagt, da haben wir auch ein Erbe und das Erbe hat man gesagt, wohl, das ist uns sehr, sehr viel wert. Dann, wie gesagt, mit vereinten Kräften hat man gesagt, doch, man baut die Hütte auf. Und es waren natürlich auch komplett kurze Vorlaufzeiten. Wenn man jeder mal ein Haus gebaut hat, weiß, was es bedeutet, nur ein Haus zu planen und da herzustellen. Bei der Hütte ist es ja fast Quadratur des Kreises, weil, wie gesagt, da müssen Behörden, da müssen Fachleute, die ganzen Bautechniker müssen zusammenspielen. An der Arzt einmal kann man nur gut erinnern, war auch das Hauptproblem, 2019 Hochkonjunktur im Baugewerbe. Also wie gesagt, wir haben ja für die verschiedenen Gewerke Angebote eingeholt. Da kann man sich gut erinnern, da haben wir teilweise Angebote eingeholt, zum Beispiel ja, gewisse Gewerke, und da war null Resonanz. Das ist ganz klar, die Baufachleute und die Firmen haben gesagt, ja, heuer nicht, nächstes Jahr. Und da nur durch viel, viel Mühe ist es gelungen, uns, wie gesagt, da auch Firmen rekrutieren. Man muss ja auch vorstellen, auch wenn der Firmenchef gewillt wäre, dieses tolle Projekt, weil es hat jeder gesagt, es ist ja auch eine Herausforderung in diesen exponierten Lage, dieses Projekt durchzuführen, braucht es natürlich auch firmenintern die Leute, die gewillt sind, da zu Fuß raufgehen. Man muss ja auch vorstellen, die Hütte war, kann man sagen, auch zu 90% komplett zerstört, sondern auch die Materialseinbahn war zerstört, musste zuerst wieder reaktiviert werden. Noch darüber hinaus war auch die Lüner Seebahn, wie gesagt, die wurde ja saniert, war auch nicht, wie gesagt, fahrbereit. Die war auch, wie gesagt, gerade Bautätigkeit. Also es sind schon komplett Widrigkeiten gewesen, aber kurzum, uns ist es gelungen, oder, wie gesagt, innerhalb von kurzer Zeit da eine Mannschaft zusammenstellen und wie gesagt, wer jetzt mal die neue Hütte gesehen hat, weiß, es hat sich gelohnt, oder? Es ist sehr, wie gesagt, teilweise sehr innovativ geworden von der Form her. Und es ist keine Wellness-Oase, also wie gesagt, der alpine Charakter, der Alpenvereinscharakter wurde bewahrt. Und ja, es wurde auch lawinentechnisch so gebaut, dass man sagt, okay, sollte es, das hofft man nicht, was passieren, hält die Hütte auch eine kleinere Lawine stand, weil diese behördlichen Maßnahmen, zum Beispiel die Wildbach- und Lawinenverbauung, hat ja vorgeschrieben, dass pro Quadratmeter 10 Kilonewton Lawinenlast, wie gesagt, definiert wurde. Und was natürlich auch, wenn ich sage, Jahrhundert Lawine, wie gesagt, es gibt ja auch andere Objekte, da hat es schon Lawine gegeben, da komme ich vielleicht noch dazu. Wie gesagt, und da dieses Jahrhundertereignis hat diese Lawinenbachverbauung, sind Fachexperten nicht einmal softwaretechnisch analysieren können und berechnen können. Also da kann man sich vorstellen, was da für Kräfte tätig waren, oder?
Und wie wird dann jetzt sowas finanziert? Man schüttelt das ja nicht aus dem Arm heraus. Und wir reden jetzt hier nicht über 200.000 Euro, Da braucht es ja schon ganz schön einen Schluck aus der Pulle, wenn ich das mal so sagen darf, wo man auch ganz schön mal rechnen muss, um das dann auch wieder hinzubekommen, so einen Stützpunkt. Und du hast es ja auch selber gesagt, die Infrastruktur braucht diese Hütte. Drumherum gibt es genügend Hütten, die dann sonst wirklich ein Problem gehabt hätten.
Na klar, man muss sich vorstellen, so in dieser Höhe kostet so ein Bau, das ist auch Faktum, gegenüber einem Tal, also ich baue ein Tal, ein Haus auf dieser Höhenlage, Faktor 2,5 bis 3,5 teuer. Also es ist so. Wenn man, auf der anderen Seite haben wir Gott sei Dank, waren wir versichert, da gibt es eine Kollektivversicherung, also wie gesagt, aber was kein Geheimnis war, wir waren natürlich nicht 1-1 versichert, oder? Weil diese alpinen Risiken, wenn man die versicherungstechnisch auf den Punkt legen würde, ist fast nicht finanzierbar, oder? Also es ist einfach so. Also das Recht
schließt. Wie ein Formel-1-Fahrer, der nicht alles an sich versichern kann, weil einfach ein Risiko da ist, was gar nicht bezahlbar wäre, um das zu versichern.
Genau.
Also er könnte es schon, aber es wäre nicht bezahlbar.
Genau. Also da gibt es einmal Grundessenz, da gibt es eine Versicherung, die wurde auch schlagend. Dann hat es natürlich auch einen Schulterschluss gegeben, das hat uns brutal gefreut, weil wir gesagt, okay, schauen wir mal, ob unsere Alpenvereinsmitglieder, auch andere Sponsoren uns da unterstützen. Da waren auch dankenswerterweise speziell, ich glaube, die den Stein ins Rollen gebracht hat auch der Alpenverein Montafon, also da nochmal einen herzlichen Dank, die haben gesagt, okay, sie unterstützen, wie gesagt, den Alpenverein Vorarlberg, und da sind auch viele andere Bezirke aufgesprungen und gesagt, wohl, ist ja auch unsere Hütte, da unterstützen wir euch. Und generell auch viele hunderte Spender, auch Kleinspender, haben uns da unterstützt. Oder? Und doch ist ein maßgeblicher Beitrag zustande gekommen, oder was uns auch wieder hilft. Mhm. Das war die andere Säule. Und dann auch hat uns, wie gesagt, auch das Land Vorarlberg im Zuge des Katastrophenfonds oder sagt, unterstützt, sagt, okay, praktisch, da gibt es auch vom Land Vorarlberg und Unterstützung, oder? Stand der Dinge ist so, dass natürlich jetzt die ganzen versicherungstechnischen Armrechnungen, die sind noch im Laufen, wie gesagt, da geht es auch um Mehrleistungen und so weiter und so fort. Aber im Verbund kann man sagen, ja doch, ist mit einem riesigen Kraftakt, oder auch natürlich in dem Sinn, der Schuldenstand wird nicht kleiner, das wird uns auch die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal so, wird uns das belasten. Da sehe ich so ein bisschen, kann man nur gut erinnern, 1999 auf 2000, das ist vielleicht auch interessant, da haben wir schon mal so das gleiche Erlebnis gehabt, da ist an oder einmal eine Lawine auf die Serottelhütte runter und das war auch ein Totalschaden, oder? Und das hat auch Jahre, ich kann mich gut erinnern, 15 oder 18 Jahre gebraucht, bis wir da halbwegs wieder an dem Schuldenstand runtergekommen sind, oder? Und jetzt wieder natürlich dieser Schock mit der Totalhütte. Also sieht man schon, was man auch als Verein leisten muss, oder? Weil das Restrisiko bleibt. Wir sind halt da in hochalpinen Gefilden. Und das ist ja nicht nur immer, das war ein Riesenereignis, was uns da belastet hat, aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, wie gesagt, wo jedes Jahr natürlich Schäden auftreten. Wie gesagt, das ist einfach so, ob das jetzt Blitzschäden ist oder mal was kaputt geht, ja, das ist Faktor.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt der erste Teil mit Rainer Schlattinger, dem Geschäftsführer des Alpenvereins Vorarlberg. Ich habe noch so viele Fragen, beispielsweise über die verschiedenen Siegel von Alpenvereinshütten oder auch die Alpenvereinshütte als historisches Erbe, dass wir uns entschieden haben, daraus eine zweite Folge zu machen. Daher sage ich für heute einmal herzlich Servus hier aus Bludenz und wir freuen uns auf die Fortführung unseres Gesprächs.